Gut, ganz herzlich willkommen zur ersten Breakout-Session. Wir werden uns in der nächsten Stunde darüber unterhalten dürfen, was ist neu in SQL Server 2012, hauptsächlich aus dem Entwickleraspekt. Mein Name ist Meinrad Weiss, ich arbeite jetzt seit etwa 12, 13 Jahren mit SQL Server, so seit SQL Server 7, all die Versionen durchgemacht, und ich muss sagen, bei 2012 hat es wieder ganz, ganz viele Dinge, die das Entwicklerleben deutlich einfacher machen. Arbeiten tue ich bei der Firma Trivadis, da haben wir wunderschöne Vorstellungsfolien, und wenn wir irgendwie noch schaffen, dass der Beamer ein bisschen schärfer wird, dann wäre das, glaube ich, nicht schlecht. So oder so, ich möchte da nicht viele Worte über unsere Firma verlieren. Das könnt ihr alles draußen am Stand erfahren. Wir haben auch einen tollen Wettbewerb, dass es sich so oder so lohnt, dort vorbeizugehen. Vom Inhalt her hat der Vortrag zwei Teile. In einem ersten Teil habe ich mal kleine Entwicklungsfeatures rausgenommen, die meiner Meinung nach das Leben als Datenbankentwickler deutlich einfacher machen. File-Table, Spatial Improvement und zwei, drei neue T-SQL-Konstrukte. Wenn man all die Funktionen erläutern würde, die im SQL Server 2012 neu dabei sind, dann könnte man problemlos eine Stunde darüber reden. Aber von mir aus gesehen hat es mit den SQL Server Data Tools noch einen richtigen kleinen Diamant im Paket, eine Entwicklungsumgebung, mit der man hochprofessionell Datenbankentwicklung betreiben kann. Und deshalb möchte ich circa die Hälfte des Vortrages dann diesen SQL Server Data Tools widmen. Das Schöne ist, dass sie nicht nur gegen SQL Server 2012 funktionieren, sondern wenn man eine SQL Server 2005 Datenbank oder neuer hat, davon profitieren kann. Aber starten wir bei der File-Table. File-Table, da ist der Name Programm. Wir bekommen innerhalb des Datenbankservers mit einer File-Table eine Table, welche eine Liste von Files beinhaltet. Am Schluss haben wir zwei Sichten auf das Objekt. Wir können einerseits via Filesystem Ordnerstrukturen den Inhalt betrachten und sehen dann Files und Directories. Oder wir können in den SQL Server gehen und sagen Select Stern from File Table, und dann werden wir pro Objekt, pro File oder pro Directory eine Row sehen in unserer File Table. Das Schöne ist, dass wir von beiden Seiten die Objekte manipulieren können, sprich über den Share wie auch aus dem SQL Server. Basistechnologie darunter ist FileStream. FileStream wurde ja schon bei 2008 implementiert. Und theoretisch hätten wir praktisch die gleiche Funktionalität schon mit FileStream gehabt, aber man muss dazu eine Client-Applikation entwickeln. Und das Schöne an FileTable ist, dass ich das Ganze einrichte und ab dem ersten Moment, wenn die FileTable besteht, kann ich von außen darauf zugreifen. Das bedeutet, in meinem Code sage ich create table as FileTable, gebe noch an, wie das Directory heißen soll, respektive der Share, auf den ich darauf zugreifen möchte. Und dann ist die ganze Sache schon eingerichtet. Das heißt, ich sehe dann die Objekte vom Explorer oder eben aus Tabellensicht. Wenn ich die File-Table betrachte, dann kann ich bei einer normalen Tabelle ja bestimmen, welche Attribute in der Tabelle vorkommen. Ich kann neue dazu machen, ich kann bestehende löschen, umbenennen. All das geht nicht mit File-Table. Da sagt SQL Server, eine File-Table hat ein Attribut isRead-only, Data Column und so weiter und so fort. Das wird vom SQL Server selbst verwaltet. Aber eben, wir haben die zweifache Sichtmöglichkeit, einmal aus T-SQL-Sicht und einmal via Share. Und das wollen wir doch direkt mal machen. Sprich, ich erzeuge hier meine File-Table, genau mit der Syntax, wie wir sie auf der Folie gehabt haben. Und sobald ich das gemacht habe, bekomme ich eine Erweiterung zum UNC, der von FileStream kommt. Habe ich hier meine Shared Files Struktur. Mal schauen, ob wir die auch finden. darauf zugreifen, sehen wir jetzt da oben, wir haben den, den noch starten. So. Jetzt sieht man, dass wir via Netzwerk darauf zugreifen, dann den SQL-Server-Namen, den Namen, dem ich dem FileStream gegeben habe, meine External Files und hier der Folder mit den Shared Files. Wenn ich im Moment reinschaue in den Ordner, dann ist der Ordner leer. Entsprechend das Bondo dazu, wenn ich nun hier aus SQL-Server-Sicht sage, Select Stern from External Files, ist auch noch nichts drin. Nun können wir hier ein neues File anlegen, New Text Document, und das soll, damit es dann gut geht, Testfile heißen. Neues. Und hallo File Table speichern. Und wenn ich nun wieder auf der SQL-Server-Seite reinschaue, dann werden wir feststellen, dass wir jetzt zwei Files haben. Das erste, was ich aus Versehen gemacht habe, mit keinem Inhalt. Das zweite mit Hello File Table. Wenn sich reiner Text im File befindet, können wir mit einem einfachen Cast darauf zugreifen. SQL-Server liefert auch Filter mit denen wir Word-Dokumente aufmachen können, PowerPoint-Dokumente und dann über Full-Text-Search den Inhalt auch indexieren können und anschließend mit Full-Text-Suche darauf zugreifen. Es ist möglich, aus SQL-Server-Sicht mit normalen Update-Statements darauf zuzugreifen. Und dann entsprechend Attribute respektive sogar den Inhalt anzupassen. Sprich, wenn wir jetzt wieder ins File reinschauen, werden wir feststellen, dass der Inhalt hier geändert hat, dass er jetzt nun sagt, I'm coming from TSQL. Also wir können inhaltlich modifizieren, aber auch Attribute, wann zum Beispiel das letzte Mal auf das File zugegriffen worden ist, können wir sehen, dass das jetzt durch mein Update-Statement mutiert worden ist. Er behauptet, mein Date modified sei am 01.01.2012 gewesen. Also haben wir zweifache Sicht. Wir können einerseits vom File-Share zugreifen, andererseits aber auch aus der Datenbank. Und selbstverständlich kann man auch Insert-Operationen durchführen und sagen, ich würde gerne gewisse Files kopieren. So machen mit Insert into, Select from und dann erzeugen wir das nächste File in unserem File Share und haben nun schon drei, können da auch Folderstrukturen anlegen, New Folder, Test Folder und Objekte reinziehen. Und das wird auch wieder repräsentiert innerhalb vom SQL-Server. Selbstverständlich ist es auch Möglichkeit, binäre Files reinzuladen. Ich habe hier in meinem Fall mit OpenRowSet auf ein bestehendes externes File zugegriffen. Das befindet sich nun bei mir in der Datenbank. Und dadurch, dass es sich um einen ganz normalen Share handelt, ist es möglich, eben auch von einem Remote-Computer darauf zuzugreifen. Das habe ich hier gemacht. Dann nochmals vom Start weg. Bin ich auf einer anderen Maschine und hoffen, dass er mir das zeigt. Wenn nicht, dann switchen wir zurück hier in die virtuelle Maschine. Zum Teil hat er ein paar Sekunden, bis die Files auf dem Filesystem sichtbar sind. Hier haben wir ihn. Und dadurch natürlich auch binären Content problemlos reinladen. You both know what's at stake here. There isn't much road left. Take the bloody shot. Und um die wirklich spannenden Dinge anschauen zu können, möchte ich dann ein bisschen weiter nach unten gehen. mal schauen, was passiert, wenn wir zu beginnen, mit Transaktionen zu arbeiten. Wenn ich da sage, Begin Transaction, Delete von diesen Strukturen und dann wieder aufs V-System zurückgehe, dann sehen wir, dass nun die Testfiles verschwunden sind. Und interessant wird natürlich dann das Rollback, was passiert, wenn ich da wieder mit einer Rollback-Operation komme. Und das Schöne ist, dass die Inhalte auch wieder zurückkommen. Also es ist voller Transaktionsschutz aus Sicht der Datenbank, bedeutet aber auch, wenn ich ein Backup erstelle, dann wird natürlich im Backup der ganze Inhalt mitgehen. Dafür habe ich aber ein konsistentes Backup über die Files, die ich auf dem Filesystem habe, wie auch den Inhalt meiner Datenbank. Gut, dann das nächste im Bereich Spatial Technologie. Also wenn wir geometrische oder geografische Informationen in der Datenbank ablegen wollen, da hat es diverse Verbesserungen gegeben. Die meisten beziehen sich eigentlich auf Performance-Optimierungen, Systemoptimierungen plus zwei, drei neue Funktionen. Zum Beispiel, dass wir echt Kreise ablegen können und nicht mehr Kreise als kleine Striche, sondern als drei Punkte, Startpunkt vom Kreis, Endpunkt vom Kreis und einen Punkt auf der Kreislinie. Und mit diesen drei Punkten ist er dann in der Lage, den Kreis zu zeichnen. Das repräsentiert sich einerseits in den einzelnen kleinen Objekten, wie ich sie oben auf der Folie habe. Andererseits ist es aber auch möglich, auf ein bestehendes Objekt zu sagen, ich möchte einen Puffer einer bestimmten Größe außenrum, und dann ist er in der Lage, diesen Puffer zu rechnen mit Liniensegmenten, Line-Elementen, wieder ein Liniensegment, und mir so eine größere Fläche zu repräsentieren. Und das Einzige, was ich angeben muss, ist der Abstand, den ich vom Hauptobjekt haben möchte. Dann eben die neuen Funktionen, um zum Beispiel ein Union Aggregate durchzuführen. Ich habe da ein Beispiel, ich habe irgendwo eine Karte mit Shapes der Kantone der Schweiz und aus irgendwelchen Gründen hätte ich gerne nur die Schweiz. Und dann kann ich sagen, mach ein Union Aggregate über diese Einzelobjekte und erzeuge mir ein größeres Objekt, welches dann wie der mathematischen Union entspricht. Und eben auch Berechnungsmöglichkeiten, wenn ich zwei Objekte besitze, die Frage zu stellen, welches ist der kürzeste Weg zwischen diesen zwei Objekten, und selbst wenn das ganz komplexe Formen sind, ist er in der Lage, den kürzesten Weg zu berechnen und mir auch wieder grafisch darzustellen. Auch dazu habe ich zwei, drei Dinge vorbereitet, die das zeigen sollen, wie das in der Praxis aussieht. Den brauchen wir nicht mehr. Ich möchte ganz einfach beginnen mit zuerst zwei Objekten, einer Linie und einem solchen Kreissegment. Und das erste Schöne ist, dass wir mit der neuen Entwicklungsumgebung hier auch ein Spatial Tab bekommen. Das heißt, wir können jederzeit die Resultate betrachten, die wir erfasst haben. Und man sieht oben, dass ich die zwei Objekte habe. Zuerst ein Line String mit einem Element, einem zweiten Element, einem dritten Element plus dieser Kreisstruktur. Und das findet sich dann hier oben auch mit der Line String. Erster Punkt, zweiter Punkt, dritter Punkt, vierter Punkt, respektive Kreis. Erster Punkt, Punkt auf der Linie und Endpunkt. Und damit ist hier und hier fixiert und den Rest rechnet er dann automatisch in eine Kreisstruktur um. Wenn wir da ein bisschen bessere Sichtbarkeit haben wollen, können wir mit diesem Buffer with Curves arbeiten und dadurch erhalten wir dann eben diese Umrandung in Kurvenform um die Objekte, die wir ausgewählt haben. Und interessant ist nun hier zu sehen, dass eben mit SQL Server 2008 das auch schon möglich war. Bei SQL Server 2008 hat man dazu die Buffer-Methode verwendet. Und wenn wir jetzt betrachten, wie sich diese Buffer-Methode respektive die Buffer with Curves unterscheidet, sieht man, dass der Platzbedarf deutlich kleiner geworden ist. Also hier Platzbedarf für die rohen Objekte, dann mit der Methode à la SQL Server 2008 und ganz unten dann wieder der Ansatz mit unseren Buffer with Curves, und da sehen wir, dass wir nur sehr, sehr wenig Byte brauchen und auch viel, viel weniger Punkte, um diese Kurve um oder den Puffer um die Objekte zu legen. Das war mal der erste Teil, dann der zweite, diese Fragestellung, ich habe zwei Shapes und wo ist nun hier die kürzeste Verbindung, respektive wie sieht die kürzeste Verbindung aus, und da können wir nur eingeben, shortest line to, auf einem Objekt ausführen, das zweite als Parameter mitgeben und schon sehen wir hier, dass sich die kürzeste Verbindung leicht schräg zwischen den zwei Objekten befindet. Dann Fragestellungen, Distanzen und Overlapping. Zu diesem Zweck habe ich bei mir in der Datenbank die Trivadis-Adressen hinterlegt plus für jede dieser Adresse als Geometriepunkt angegeben, wo auf der Erde sich die Adresse befindet. Das kann man sehr einfach machen mit Bing Maps, bekommt man für eine Adresse die Koordinaten zurück. Und auf der anderen Seite habe ich von einer Datenbank Shapefiles runtergeladen. Wir können das schon mal geografisch betrachten und da werden wir feststellen, dass er einfach sagt, ja, die Niederlassungen sind so verteilt. Man kann auch noch selbstverständlich Labels einblenden, dann sieht man, dass das eine hier Lausanne, Bern, Basel und Glabrück ist. Wenn man das nun aber mit einem Union All und Kartenmaterial versieht, dann wird das Ganze schon viel transparenter. Für mich interessant eben zu sehen, dass er mit dem Geografiepunkt schon in der Lage war, die Niederlassungen ans richtige Ort zu setzen. Er braucht für das keine Karte. Wir als Mensch sind natürlich interessiert, das mit Kartenmaterial besser sichtbar zu haben. Dann kann man selbstverständlich auch lokale Variablen deklarieren. Ich habe hier gesagt, die Tech Days Location hier bei der Messe befindet sich an den Longitude-Latitude-Definitionen. Und auch das kann man wieder dann mit einem Shape versehen. Ich habe gesagt, ich möchte nur den Kanton Basel-Stadt sehen und zusätzlich noch die Trivadis-Niederlassung hier in Basel. Und dann werden wir feststellen, dass hier die Messe, sich hier die Messe befindet, hier die Trivadis. Und habe gar nicht gewusst, dass Basel-Stadt direkt beim Bahnhof aufhört. Ein bisschen westlich vom Bahnhof, das ist bereits Basel-Land. Lernt man immer wieder schöne Dinge dazu, wenn man solche Demos vorbereitet. Dann, welche dieser Niederlassungen von Trivadis ist wie nahe am Standort hier? Gibt es direkt ST-Distance und dann bekommt man in Kilometerangaben, wie nahe die Objekte sind. Das könnte ich mir hier gut vorstellen für ein Mailing. Ich möchte E-Mails versenden an meine Kunden in einem Radius von 10 km, 100 km. Dann mit einem ganz einfachen SQL-Konstrukt bekommt man das zurück. Oder die nächste Fragestellung, habe hier die Kantone angegeben und darauf die Trivadis-Lokationen. Und jetzt möchte ich eine Join-Operation durchführen und sagen, such mir hier aus all diesen Kantons-Shapes, die es gibt, diejenigen raus, an welchen wir einen Standort haben. Und ohne dass ich den Kanton direkt angegeben habe, sondern nur mit dieser Geometrieinformation. Und das ist sehr, sehr einfach umsetzbar mit einer Join-Methode. Kann ich sagen, selektiere mir die Shapes von der Schweiz, führe eine Join-Operation durch und die Join-Operation ist dort, wo wir ein Intersect haben zwischen einem Geografiepunkt einer Niederlassung und der Fläche eines Kantons, dann soll das angezeigt werden und mit dem Konstrukt bekommen wir einfach die Kantone zurück, die betroffen sind und selbstverständlich kann man da dann wieder mit einem Union All auch die Standorte darauf projizieren und dann sehen wir, wo die Niederlassungen sind, plus die Kantone. Also Join-Logik über Geometriedatentypen hundertprozentig unterstützt. Und dann das Letzte, wenn man sich die Kantone so ein bisschen anschaut, dann ist da ziemlich ein Puff in der Nordwestschweiz. Vor allem Solothurn hat da sehr, sehr viele Exklaven und Basel-Stadt extrem klein. Da könnten wir doch eine kleine Reorganisation machen, den Kanton Nordwestschweiz bauen. Und Union Aggregate, mehr braucht es nicht, dann haben wir die Reorganisation. Das heißt, wenn ich das mache, bekommen wir einen wunderschönen Kanton Nordwestschweiz und den kann man natürlich auch wieder in die Schweiz einbetten. Und dann wären wir da am Ziel, haben da oben wunderbar diesen Kanton. Ich hoffe, dass ich damit ein bisschen ein Gefühl geben konnte, was so mit diesen Spatial Methoden möglich ist. Das geht Geometrie und Geografie. Geografie berücksichtigt die Erdkrümmung. Und das Schönste ist, dass das Ganze auch wunderbar mit Reporting Services integriert ist. Also wenn ich da irgendwelche Daten im SQL Server habe, welche diesen Spatial Data Type verwenden, dann kann ich angeben, beim Integration eines Kartenelements in Reporting Services, dass die Daten eben aus der Datenbank kommen. Ich kann dann sagen, ich hätte gern einen Bing Map Layer darauf und bekomme am Schluss einen wunderschönen Bericht mit einerseits der Special Information, dass wir hier im Kongresszentrum sind, in Basel bei der Messe, plus die restliche Information von einer Bing Map. Man kann das dynamisch online machen, dann kann ich vergrößern und verkleinern oder einfach als Bild einblenden beim Report Design. Ich möchte jetzt diesen Landkartenausschnitt mischen mit meinen Daten in der Datenbank. Dann das nächste Thema, das wir anschauen möchten, sind Sequenzen. Und Sequenzen kann man sich von mir aus gesehen am einfachsten vorstellen, wie man da bei der Post reingeht oder einen anderen Schalter, gibt es inzwischen auch schon, dass ich als allererstes ein Ticket lösen muss und jeder, der vorbeikommt, holt sich ein entsprechendes Ticket und das können wir dann verwenden, um Daten zu synchronisieren und damit festzulegen, wer in welcher Reihenfolge was gemacht hat. Von der Anwendung her absolut trivial. Am besten auch hier mit einem kleinen Skript machen, dass wir die Datenbank verwenden und dann Syntax Create Sequence, Start Increment und anschließend können wir bereits auf diese Sequenz zugreifen und die Nummerline lösen 1, 2, 3. Es gibt die Möglichkeit abzufragen, was ist die gerade aktive Laufnummer, dann sagt er 3. Und auch hier wieder die spannende Frage, was passiert, wenn jetzt 3 die Laufnummer ist und wir mit Transaktionen arbeiten. Ich sage Begin Transaction, hole mir ein Nummerlein ab, mache dann ein Rollback und frage ab, was kommt jetzt? Und wer glaubt, dass jetzt 4 kommt und wer glaubt, dass 5 kommt? 4, 5, okay, 5 hat recht. Von dem her, da einfach mitnehmen, mit dem Sequenzgenerator sind wir ganz, ganz sicher, dass wir eindeutige Nummern haben, aber es kann Löcher geben. Wenn jemand sagt, ich mache Begin Transaction, Nummer lösen, Rollback, ich schmeiß das Papierchen weg, dann ist es weggeschmissen. Und das macht auch Sinn, um die zeitliche Nachvollziehbarkeit garantiert zu haben. Das ist eigentlich bei allen Systemen, die mit diesen Sequenzen arbeiten, der Fall. Und typischerweise wird es verwendet anstelle der Identity Column von einer Tabelle. Also ich baue hier die nächste und kann dann direkt sagen beim Create Table, ich hätte gerne Next Value von dieser Sequenz. Und kann dann entsprechend meine Daten in die Tabelle einfügen und bekomme für jedes Insert Statement einen neuen Key unten dran. Und dann wohl das Spannendste, weil Identity können wir gut verwenden, ist, dass es mit diesen Sequenzen auch möglich ist, zirkulare Konstrukte zu bilden. Ich habe bei mir hier gesagt, ich hätte gerne eine Sequenz, welche bei 65 beginnt und dann bis 70 hochzählt, 65, 70, 65, 70, 65, 70. Also wenn man zum Beispiel Daten verteilen möchte auf N Streams, dann können wir uns eine Sequenz bauen, sagen, mach da eine zirkulare Verteilung und bekommen dann schön wunderbar jeweils Nummern, die sich darauf verteilen. Aus SQL-Server-Sicht ist meiner Meinung nach das mit den zirkularen Referenzen das Spannendste, weil eben für den Rest verwende ich immer noch die Identities, respektive hier ganz, ganz unten. Es gibt andere Datenbankprodukte, die mit O beginnen, welche Sequenzen verwenden. Und wenn wir eine Migration machen müssen von einer entsprechenden Datenbank, die eben Sequenzen für die Key-Generierung verwendet hat, dann ist das viel, viel einfacher möglich mit dem neuen Konstrukt. Und dann das Letzte hier auf der relationalen Seite, der Paging-Support. Wenn wir eine große Tabelle haben und die Client-Applikation sagt, ich möchte eigentlich kleine Seiten rauslesen können, die Adressen 10 bis 20, 20 bis 30, 30 bis 40 oder Produkte, dann war das mit SQL Server 2008 auch möglich. Man hat dazu typischerweise Common Table Expressions verwendet. Und das haben wir hier, also das hier oben ist der alte Ansatz. Da einfach mitnehmen, Code-mäßig war es ungefähr ein Fenster voll und eine Common Table Expression am Anfang. Und nun, um das genau gleiche zu machen, brauchen wir im Prinzip noch die zwei Zeilen hier unten, Offset und Fetch. Resultatmäßig, auf den ersten Blick liefern beide Ansätze das gleiche, seitenweise Datensätze aus der Datenbank. Wenn wir nun aber den Execution-Plan anschauen, was das für den SQL-Server bedeutet, dann sieht man, dass das alte Konstrukt, wo wir mehr Arbeit hatten, auch dem SQL-Server deutlich mehr Arbeit verursacht. 81% hat es auf diese Art und Weise gebraucht und nur 20%, um das gleiche Resultat mit der neuen Konstruktion zu machen. Weil hier bekommt der Optimizer mit, was wir gerne machen würden und kann entsprechend auch den Zugriffsplan auf die Tabelle optimieren. Sprich, wir haben weniger Arbeit und dem SQL-Server geht es besser. Gut, so viel zu den neuen Features. Wie gesagt, es gibt noch ganz, ganz viele Funktionen und, die man anschauen könnte. Ich möchte nun aber wechseln auf die SQL Server Data Tools. Und da geht es darum, die Entwicklung von Datenbanken zu in Anführungszeichen professionalisieren. Dinge, die man in der C-Sharp-Entwicklung oder C++-Entwicklung schon lange hat, auch zur Datenbank zu bringen. Die SQL Server Data Tools kann man runterladen. Sobald man eine SQL Server Lizenz gekauft hat, hat man das Recht, SQL Server Data Tools zu verwenden. Die kosten nichts und arbeiten, wie gesagt, mit SQL Server 2005, 8, 8R2 bis und mit SQL Azure. Die Idee von Microsoft ist, dass man den Entwicklern kein SQL Server Management Studio mehr geben muss, sondern eigentlich die ganze Entwicklung über diese Data Tools durchführen kann. Bei der Entwicklung muss man grundsätzlich unterscheiden zwischen zwei Modellen. Das, was man heute typischerweise gemacht hat, ist das sogenannte Connected Model. Also mit SQL Server Management Studio, ich sage Connect to Database, editiere Tabellen, View Store Procedure, sehr oft noch auf der Produktionsdatenbank, Operation am offenen Herzen. Wenn es gut geht, ist es gut. Und wenn nicht, dann vielleicht nicht ganz so gut. Und das andere, was eigentlich angestrebt wird, ist das Disconnected entwickeln, dass wir keine Datenbank mehr brauchen im Hintergrund, isoliert den Code weiterentwickeln können und am Schluss ein fertiges Projekt wieder auf die Datenbank runterverteilen können. Es ist beides möglich. Das ist von mir aus gesehen das Gute. Das Disconnecten bringt 2, 3 Vorteile und zwingt uns dann ganz, ganz leicht in diese Richtung zu gehen. Aber es ist kein extremer Zwang da in diese Richtung. Im ganzen Umfeld bilden die Data-Tier-Applikationen ein ganz, ganz wichtiges Konstrukt im Hintergrund. Das ist das Vehikel, mit welchem wir Datenbanken von Entwicklungsumgebung zu Entwicklungsumgebung bringen können. Ich möchte nun eine längere Demo machen, wo wir Schritt für Schritt mit den Data Tools vertraut werden. Im ersten Demo-Teil geht es um die Connected-Methode, also à la SQL Server Management Studio. Ich habe irgendwo die Datenbank, da gibt es Tabellen und Views, Store Procedures und Funktionen und ich mache nichts anderes als die Definitionen in die Entwicklungsumgebung holen, editieren und dann wieder runterbringen auf die Datenbank. Gut, dann schließen wir das hier und starten mit den SQL Server Data Tools. Hier hat es Microsoft fertiggebracht, eine extreme Namensdurchmischung zu machen. Man bekommt SQL Server Data Tools, um Reporting Services Reports zu entwickeln. Und dann gibt es die SQL Server Data Tools Add-ins in die Data Tools, welche das erlauben, was ich jetzt mache. Und für mich ist immer so das Erste, ich schaue, ob ich in der Entwicklungsumgebung den SQL Server Object Explorer habe. Und wenn ich den nicht habe, dann gehe ich nochmals ins Internet und lade die SQL Server Data Tools zu den SQL Server Data Tools. Und dann kann man damit zu arbeiten beginnen. Wir bekommen dann, ähnlich wie beim SQL Server Management Studio, die Ansicht der SQL Server. Ich kann den Knoten aufmachen, bekomme dann die Datenbanken angezeigt und für die Demo möchte ich mit dieser AdventureWorks SSDT arbeiten. Ich habe da ein paar Objekte willkürlich aus der Original AdventureWorks Datenbank genommen und werde diese nun editieren und verändern. In einem ersten Schritt möchte ich etwas ganz, ganz Triviales machen. Es gibt eine View Production Product Flatlist und ich möchte bei dieser View ein neues Attribut einbauen. Und dazu können wir hier zu View Code gehen. Dann nehmen sich die SQL Server Data Tools ganz kurz die Definitionen von der Datenbank. Ich habe sie hier in der Entwicklungsumgebung und kann dann sagen, möchte hier gerne das neue Attribut p.class noch mit angegeben haben. Und das war die ganze Änderung und nun soll das wieder runtergehen. Interessanterweise steht hier oben im Fenster Create View. Und wenn ich das jetzt runterbringen möchte in die Datenbank, müsste ich das an und für sich ändern in ein Alter View, weil es ja die View schon gibt. Der gewiefte Entwickler sagt, ja, als SQL Server Management Studio, da mache ich von Anfang an ein Script View as Alter View und da muss ich mich nicht darum kümmern. Aber am Schluss, wenn man viele Objekte hat und jedes Mal daran denken muss, was Sache ist, dann ist das nicht ganz so trivial. Und ich finde das sehr schön, dass wir das einfach so stehen lassen können. Das richtige Skript ist CreateView. Und je nachdem, ob es in der Datenbank schon etwas hat, muss dann beim Deployment ein AlterView gemacht werden oder ein CreateView. Um das möchte ich mich nicht kümmern. Wenn ich die Änderungen runterbringen will auf die Datenbank, gibt es den Update-Knopf. Der Update-Knopf schaut mal das Ganze an und gibt dann so eine kleine beschreibende Information, was wir machen. Jetzt mal nicht enttäuscht sein, im Moment haben wir keine Highlights, das ist nichts Spezielles. Wir machen ein Alter der View und Support Actions braucht es auch keine. Wenn wir nun sicher sind, dass er das richtig macht, kann ich einfach Update Database drücken und dann wird im Hintergrund das so ausgeführt. Wenn ich ein bisschen skeptisch bin, was das Tool angeht, kann ich hier auch sagen Generate Script und dann sehen wir ganz genau, was er im Hintergrund macht. Er verwendet SQL Command, um die Objekte in die Datenbank zu bringen, deklariert hier ein paar Variablen und macht dann eine Hilfstabelle, wenn er irgendwo, oder prüft zuerst, ob SQL CMD erlaubt ist, macht dann eine Hilfstabelle, wenn es irgendwo einen Fehler geben würde, dass er diese Fehler abspeichern kann, und dann kommt effektiv das Alter View, weil er gesehen hat, in der Datenbank hat es schon eine View, wandeln das um mit unserem View-Text und der geht dann runter in die Datenbank. Sieht gut aus, können wir ausführen. Dann macht er das. Man hat hier unten auch immer über den Link View-Script die Möglichkeit, sich das Skript wieder anzuschauen. Und was natürlich hier praktisch ist, ich kann genau dieses Skript nehmen und jemandem dann geben, macht das auf der Produktionsdatenbank. Ich muss kein extra Deployment-Skript mehr schreiben, sondern ich bekomme das einfach gratis mitgeliefert. Aber das war nur die ganz, ganz einfache erste Schritt, Hello World. Als nächstes möchte ich ein bisschen etwas Komplizierteres machen, nämlich eine Tabelle anpassen. Wir haben hier in der Datenbank noch die Currency-Tabelle und in dieser Currency-Tabelle gibt es nun Änderungen. Und auch hier können wir sagen View Designer, dann holt er uns die Tabelle zurück. Und hier nun die große Neuerung, wir haben nicht mehr die Wahl, die Qual der Wahl zwischen Code schreiben oder im Designer. Wir haben beides zur Verfügung und je nachdem, ob es nun einfacher ist zu sagen Allow Nulls Nein mit einem Häkchen oder ob wir lieber hier unten sagen, nein, das soll doch Not Null sein. Wir können es an beiden Orten machen und die Änderung wird jeweils am anderen Ort wieder reflektiert. Nun, der Change, den ich hier habe, ist, dass jemand gesagt hat, da braucht es noch zwei weitere Attribute in dieser Currency-Tabelle, und zwar hier dazwischen hätten wir die gerne, die Description und ein Status-Flag, und wir hätten auch gerne hier noch einen Index auf der Description, das kann man hier oben machen, Indizes, rechte Maustaste, Add New Index, dem Index einen Namen geben und Return drücken, und dann generiert er hier unten ein Code-Fragment, welches dem Create-Index entspricht. Man sagt, ich weiß noch nicht, wie die Spalte heißt, die wir indizieren sollen. Auf jeden Fall, was im Moment hier steht, Column, das ist keine gültige Spalte. Mit dem Kringeln unter dran markiert er mir hier, dass wir ein Problem haben. Und dann kann ich hingehen und sagen, gut, das soll das Description sein, reintippen, dann findet wieder die Code-Analyse statt, das Kringelchen geht weg und er sagt, jawohl, das ist gültiger Code, den wir hier haben. Wir können hier auch jederzeit die Frage stellen, welche Attribute befinden sich hinter diesem Index, wird es farblich markiert oder den neu angelegten. Also was wir bis jetzt gemacht haben, sind diese zwei Attribute neu in die Tabellendefinition genommen. Ich habe hier gesagt, ich hätte gerne einen Index auf Description. Im Moment ist noch nichts in die Datenbank runterdeployed. Die ganze Änderung ist hier lokal in den SQL Server Data Tools. Und jetzt ruft mich ein Kollege an und stellt die Frage, wie viele Indizes haben wir auf der Datenbank? Ja gut, kein Problem. Ich kann da schnell New Query durchführen. Select Stern from SysIndexes und dann sagt er mir hier 167 Indizes und dann kann er, ja, ich habe dir doch einen Pfeil geschickt letzte Woche, da im Word-Dokument, da hat es noch ganz, ganz viele Indexe gehabt. Ja, das stimmt, die sollte ich schon lange mal einbauen, kann diese Indexdefinitionen von hier nehmen, wieder in meine SQL Server Data Tools gehen, rechte Maustaste, New Object, Ctrl-V, die reinpasten und interessanterweise sagt er jetzt hier beim Status Flag, das ist gültiger Code. Obendran mache ich Indizes auf Objekte, die in der Datenbank vorhanden sind. Wenn ich hier den falschen Attributnamen eintippe, dann geht es ein paar Sekunden und dann sagt er, das ist ein ungültiges Attribut. In dieser Tabelle gibt es das nicht. Diese Tabelle lebt im SQL Server. Hier unten sage ich, ich mache auf der Currency-Tabelle einen neuen Index auf dem Status-Flag. Auch hier haben wir Code-Überprüfung, Fehler gibt Fehler. Aber dieses Status-Flag habe ich hier in diesem Fenster eingetragen, mein nächster Release wird dann ein Status-Flag haben. Also er ist in der Lage, in die Datenbank reinzuschauen, zu wissen, welche Objekte gibt es in der Datenbank, mit der wir verbunden sind. Er weiß, was ich an Änderungen schon angefangen habe in irgendeinem meiner Fenster. Und er nimmt dann das alles zusammen und macht Syntaxüberprüfung über all drei Orte. Als ich das erste Mal gesehen habe, ich war hell begeistert. Und nun habe ich immer noch den Update-Knopf. Ich kann hier sagen Update oder ich kann hier sagen Update, das kommt auf das Gleiche raus. Update heißt, ich sammle alle Änderungen ein, die irgendwo in einem Fenster gemacht worden sind und versuche die dann runter in die Datenbank zu bringen. Wenn wir jetzt auf Update drücken, dann geht es einen kleinen Moment und jetzt plötzlich haben wir Highlights. Jetzt sagt er mir da, du hast im Prinzip an der Currency-Tabelle eine ganz, ganz kleine Änderung gemacht, zwei Spalten reingemacht. Die eine Spalte, die du angegeben hast, diese Description, da hast du mir gesagt, allow nulls, no. Du hast gesagt, diese Column, die kommt nicht hinten ans Ende der Tabelle, sondern die kommt irgendwo, die kommen in die Mitte der Attribute. Die einzige Art und Weise, wie ich es schaffe, ein Attribut zwischen den schon bestehenden einzufügen, ist, ich muss eine temporäre Tabelle machen. Ich muss die Daten, die sich in der Originaltabelle befinden, nehmen, in die temporäre Tabelle bringen, dann die andere Tabelle löschen, ein Rename machen und, und. Du sagst mir jetzt aber, bei der Description ist null nicht erlaubt. Das heißt, wenn ich Daten in der alten Tabelle habe, dann wird es knallen beim Insert, weil eben Nullwerte nicht legal sind. Du kannst jetzt entweder das Not Null anpassen oder du kannst einen Default hinterlegen, dass ich den da reinschreiben kann und dann bin ich wieder in der Lage, das Update durchzuführen. Also ich weiß, dass ich keine Daten in der Tabelle habe, also wird mich das nicht groß kümmern. Wenn wir dann ein bisschen weiter runter switchen, dann sagt er so grundsätzlich, das Skript wird ein Alter an der Currency-Tabelle machen und dann noch ein paar Indizes anlegen auf den verschiedensten Objekten und ganz unten kommen dann noch so ganz, ganz klein gedruckt Supporting Actions. Wenn wir diese Currency-Tabelle reorganisieren wollen, bedeutet das, dass wir die Foreign Key Constraints wegnehmen müssen, dass wir dann die temporäre Tabelle machen, die Daten rüberschaufeln können und am Schluss die Foreign Key Constraints und all die Objekte wieder anlegen. Das habe ich übrigens auch noch gleich ins Skript reingepasst. Und entsprechend, wenn wir da auf Generate Script gehen, sehen wir, dass wir jetzt schon ziemlich viel Code hier drin haben, mit der temporären Tabelle, mit dem Umschaufeln der Daten, wenn es notwendig ist, mit den Constraints wegnehmen, mit den Constraints wieder reinmachen und alles wunderschön mit Error-Handling ausgestattet. Also das können wir den Produktionsverantwortlichen auch wieder geben. Ich habe einen halben Tag hier am Update-Skript geschrieben, das bringt die Änderungen auf die Datenbank. Und auch hier natürlich sind wir in der Lage, das wieder auszuführen. Ich bin wirklich beeindruckt hier von den Möglichkeiten, von den Dingen, die mir das System gesagt hat, wie transparent das Ganze ist. Aber eben, das war auch wieder nur der Anfang. Das war das Connected Model, Ablösung SQL Server Management Studio. Das nächste, was wir jetzt betrachten, ist das Disconnected Model. Da wird es noch viel, viel spannender. Wir haben genau die gleiche Konstellation, bestehende Datenbank und im ersten Schritt sagen wir in dem Fall Create Project. Und das Create Project sagt, ich schaue in die Datenbank und für jede Tabelle, die ich finde, erzeuge ich bei dir lokal im Projekt ein Create Table, ein Create View, Create Procedure, 1:1, wie sich der Code in der Datenbank repräsentiert. Gut, wir gehen auf die Datenbank, sagen wir wechseln jetzt da ins vernünftigere Modell, stelle noch kurz den Namen, rechte Maustaste, Create New Project, Das Projekt soll so heißen, Tech Days. Er soll eine Solution machen und ein Subdirectory dafür. Wer Team Foundation Server hat, kann hier direkt sagen, auch Add to Source Control. Und damit sind wir 100% nachvollziehbar, was die Veränderungen betrifft. Wenn ich Start sage, geht es nun los. Jetzt iteriert er über alle Objekte in der Datenbank, kreiert bei mir rechts oben diese Files und hier können wir nun zu arbeiten beginnen. Wir sehen, wir haben das Produktionsschema, wir haben hier Tabellen, wir haben die Produkttabelle und mit einem Double-Click kommen wir in den Editor und nun ist unser Chef gekommen und hat gesagt, wir haben da in der Tabelle ein bisschen einen Namenskonflikt. Unten heißt es in der Produkttabelle das Attribut Product Number, aber das Namensattribut heißt nur Name. Das könnten wir doch umbenennen. Wie wäre es, wenn das Product Name heißen würde? Wer verlockt von euch, wenn einer kommt und sagt, wir müssen in einer bestehenden Applikation ein Attribut umbenennen? Ich mache es nicht gerne. Oder ich habe es nicht gerne gemacht. Jetzt können wir hier hingehen, rechte Maustaste, Refactor, Rename. Das soll nicht mehr Name heißen, sondern Product Name. Das war ein T zu viel. So, dann OK. Und dann wie im C-Sharp Code sagt er mir, ja, ich finde da Referenzen, das kommt vor in der Tabellendefinition, das kommt aber auch da unten noch vor in Views und in Store Procedure und ich werde einfach dafür sorgen, dass dieses Rename wunderbar funktioniert. Ich sage Apply und alle Objekte sind angepasst. Selbstverständlich geht es nicht für dynamisches SQL, aber für alles in der Datenbank, was normal geschrieben ist, ist jetzt dieser Rename durchgegangen. Das Problem, das solche Renames mitbringen, ist, was passiert, wenn ich jetzt das auf die Datenbank runter deploye? Wenn ich keine zusätzliche Infrastruktur hätte, würde der Migrationsassistent sagen, ja, ich finde auf der Datenbank eine Produkttabelle, die hast du auch. Unten gab es ein Name-Attribut, das gibt es bei mir nicht mehr, das streichen wir. Und dafür gibt es ein neues, das heißt Product Name und das ist halt einfach leer. Und damit wären all meine Namen, die ich erfasst habe, weg. Das Tool ist Gott sei Dank intelligent genug und sagt, wenn wir solche Refactorings machen, Renames, dann muss ich mir das merken. Und hat im Hintergrund ein kleines XML-Fragment geschrieben, wo er gesagt hat, übrigens in der Tabelle Produkt, das Attribut, das Name, das heißt jetzt neu Product Name. Wenn wir später das Deployment-Skript generieren, um die Daten runter oder auf die Datenbank zu bringen, dann machen wir da ein Rename und nicht ein Drop Recreate. Gut. Dann habe ich vor einem Kollegen auch wieder ein kleines Code-Fragment bekommen. Die haben gesagt, wir brauchen einen neuen Produktstatus und der Produktstatus Code, der soll über eine Check-Constraint abgesichert werden. Dafür gibt es ein Enum-System, welches die gültigen Codes beinhaltet. Und ich möchte zusätzlich noch in der Tabelle einen Produktstatus wiederfinden. Das ist die Textrepräsentation vom Code. Und für alles habe ich schöne Store Procedure geschrieben. Du musst das einfach nur in deine Tabelle einbauen. Nehme ich das Code-Fragment, gehe hier in meine Tabelle. Hier unten, zack, paste das rein. Und dann passiert natürlich wieder genau das Gleiche, was wir vorher schon gesehen hatten. Was gültiger Code ist, kommt direkt hin. Und hier sagt er, in deinem Projekt gibt es keine Get-Enum-String-Value-Funktion. Aber die hat ja ein Kollege entwickelt. Das heißt, ich kann das direkt importieren. Und auch das wird unterstützt von diesen Projekten. Das heißt, ich gehe aufs Projekt, Import, Script. Und dann kommt ein Wizard, kann ihm angeben, wo sich das Skript befindet, Create Enum System. Und wenn ich nun auf Next drücke, respektive Finish, passiert genau das Gleiche, was am Anfang passiert ist. Also gesagt hat, ich gehe in die Datenbank, schaue alle Tabellen nach, mache für jede Tabelle ein Create Table Skript. Jetzt hat er dieses SQL-Skript zerlegt und gesagt, ich finde hier ein Create-Procedure, mache ich ein Create-Procedure, Create-Table, mache ich ein Create-Table und bringt so den Code im SQL-Skript in meine Projektstruktur, als ob ich sie selbst erzeugt hätte. Wir werden jetzt auch feststellen, dass hier das Gekringel weggegangen ist. Jetzt kennt er diese Get-Enum-String-Funktion. Nur ich kenne sie noch nicht. Ich bin verantwortlich fürs Projekt. Irgendjemand hat mir da jetzt ein bisschen Code reingebracht. Ist das sauber programmiert? Ist das nicht sauber programmiert? Rechte Maustaste, go to definition. Und dann schwuppdiwupp sucht er mir aus dem Projekt den Code raus. Hier haben wir das SQL-Statement, welches dem Code entspricht. Sieht auf den ersten Moment spannend aus. Schön wäre natürlich, wenn ich jetzt ein Debugging machen könnte. Debugging von Stored Procedure funktioniert wunderbar. Man braucht einfach enorm viel Privilegien auf der Datenbank. Und hier hat nun Microsoft eine ganz elegante Lösung geschaffen. Sie liefern mit den SQL Server Data Tools frei Haus noch eine Local DB. Was mache ich, wenn ich C-Sharp Code debuggen möchte? Ich drücke F5. Wenn ich Data Tools debuggen möchte, ich drücke F5. Und wenn ich nun F5 drücke, wird mein ganzes Projekt, das ich hier hatte, kompiliert und runtergeschickt auf meine LocalDB. Wir werden jetzt sehen, wenn ich da den Knoten aufmache auf LocalDB, dass ich hier eine Datenbank bekommen habe, die SSDT Tech Days. Wenn ich das aufmache, die Tabellen, dann sehen wir, dass all die Objekte, die ich bei mir beim Projekt hatte, nun in dieser LocalDB vorhanden sind. Und die LocalDB, die kann syntaxmäßig von SQL Server 2005 bis 2012, Enterprise Edition, all die Features, die unterstützt sind. Und nun könnten wir theoretisch ans Debuggen denken. Das Problem ist, dass diese Funktion Daten aus der Enum-Table braucht. Und die Enum-Table an sich ist hier. Wenn ich da aber sage ViewData, stellen wir fest, dass sie leer ist. Einfach nur die leere Tabellenstruktur. Und um das Debugging sinnvoll machen zu können, sollten wir dort jetzt natürlich Referenzdaten haben. Der Kollege, der den Code entwickelt hat, hat das auch mitgeliefert. In seinem Script-File hat es eine Sequenz gegeben, die Daten anlegt. Nur SQL Server Data Tools hat gesagt, ja, das verstehe ich nicht ganz, was du da willst. Aber ich werfe das nicht weg, sondern ich schreibe das in ein kleines File. Das sind die Dinge, die beim Import angekommen sind, die ich nicht verstanden habe. Wenn wir da reinschauen, gibt es eine kleine Definition, welche Daten in die Enum-Table abfüllt. Und nun können wir das nehmen und sagen, wir fügen zu unserem Projekt noch ein Skript dazu. Und das Skript hat den Typ Post-Deployment-Skript. Und damit wird es bei jedem Deploy am Schluss noch ausgeführt und können hier nun unseren Code reinmachen, welcher die Daten in diese Tabelle abfüllt. Wenn ich jetzt wieder F5 drücke, dann merkt er, dass nur diese eine File geändert hat und wird nur noch diese Änderung in meine LocalDB runterschicken. Und wenn wir jetzt wieder auf die Tabelle gehen und sagen ViewData und einen Refresh machen, werden wir feststellen, dass die Daten vorhanden sind. Damit könnten wir da mal langsam ans Debuggen denken. Und meine Enum-System sagt, ich habe Kategorien, Produktstatus, ja, nein. Und dann gibt es einen Code und einen Text dazu. Und meine Stored Procedure hier unten sollte, respektive meine Funktion, meine skalare Funktion, sollte genau das zurückliefern. Ich kann auf die Funktion gehen in LocalDB, rechte Maustaste, sagen Debug. Dann fragt er mich nach den Werten. Ich sage, ich möchte den Produktstatus haben. Was bedeutet NP? Und nun geht nicht direkt das Debugging los, sondern er sagt, ich kreiere dir ein ganz, ganz kleines Skript, mit welchem du das Debuggen starten kannst. Weil normalerweise startet man das Debugging immer zweimal. Ein Fehler ist da, ich versuche den Fehler zu repräsentieren, ich gehe durch den Code durch, sage, ja, da ist der Fehler, ich korrigiere ihn und dann starte ich noch ein zweites Mal, um meine Korrektur zu testen. Und dadurch, dass er mir einfach dieses kleine Startskript generiert, kann ich das immer und immer und immer wieder ausführen und er fragt mich nicht jedes Mal nach dem Status Code und dem Wert, den ich abfragen möchte, sondern habe das hier schon eingebaut in mein kleines Skript. Und nun können wir wunderbar schrittweise durchdebuggen, können hier raufgehen, sehen die Werte, die reingekommen sind und sehen, wo er durchläuft, bekommen das Resultat zurück, wenn wir ein zweites Mal das machen wollen, Execute with Debugger. Und selbstverständlich ist all das unterstützt, was in normalen Entwicklung geht. Ich habe hier unten die Locals, ich kann sagen, ich will, dass da nicht New Product zurückkommt, sondern XXX. Sehe, dass das jetzt in der Variable gespeichert ist und wenn ich nun zurückgehe, bekomme ich auch das als Resultat. Gut, jetzt haben wir da ein Release gebaut, wo wir das Gefühl haben, doch, da ist eigentlich alles drin, die Erweiterungen sind da, ich habe das Debugging gemacht, alles stimmt wunderbar. Ich möchte gerne davon einen Snapshot haben und kann den ablegen in meinem Projekt, sagen, das ist Release 1. Und nun ist natürlich die Frage, wir hatten vor längerer Zeit mal da die Änderung, die Daten geholt aus der Produktionsdatenbank, jetzt weiterentwickelt, was ist notwendig, um diesen Release wieder runterzubringen auf die Produktionsdatenbank? Was hat sich geändert und wie sieht das Skript aus? Und dazu können wir auf diesen Snapshot gehen, sagen Schema Compare. Ich möchte gern das anschauen, was ich bei mir habe, gegen meine Produktionsdatenbank. Okay, Compare. Und nun vergleicht er all die Objekte bei mir in diesem File mit dem, was unten auf der Produktion vorhanden ist und sagt mir, du hast da ein Rename gemacht, das was früher Name hieß, heißt neu Product Name. Das kommt in der Tabelle vor, in dieser View habe ich das gefunden, da in diesen Prozeduren müssen wir das anpassen. Dann gibt es eine neue Tabelle mit dem Enum-System plus die zwei neuen Funktionen, die runterdeployed werden. Dann kann ich auf den Update-Knopf drücken hier oben, mir wieder das Skript generieren lassen und runter in die Datenbank. Cool. Aber es wird noch besser. Weil jetzt kommt unser Chef und sagt, ja schön, dass du das gemacht hast, aber der Microsoft-Verkäufer hat mir da vorgeschwärmt, wir könnten eigentlich auf SQL Azure gehen. Das ist viel, viel günstiger. Was hat das für Auswirkungen auf dein Projekt? Welche Konstrukte hast du verwendet, die nicht Azure-kompatibel sind? Und dazu können wir einfach hingehen und hier bei den Projekt-Properties sagen, meine Zielplattform ist nicht mehr SQL Server 2012, sondern SQL Azure. Und dann ein Rebuild machen und dann sagt er hier unten, ja, den hat er nicht so gern, wenn der offen ist, aus was für Gründen auch immer, machen wir nochmal ein Rebuild. Dann sagt er, ja, Create Sequence, das kann Azure noch nicht. Und natürlich die erste Frage, ja, wo brauche ich das überall? Rechte Maustaste, Find All References. Ja, hat noch niemand verwendet, erst jemand hat die Sequenz gemacht, also möglichst schnell weg mit der, die brauchen wir nicht, also keine Auswirkungen. Und das nächste, was er mir noch sagt, hier, diese Tabelle hat keinen Clustered Index, bei Azure müssen alle Tabellen Clustered Indizes haben, können wir hingehen und sagen, da Primary Key machen wir den als Clustered Index, schubidiwupp. Schon sind wir Azure-fähig. Wir haben keine Verbindung je zu Azure gehabt, aber das, was ich jetzt im Projekt habe, das werde ich dorthin deployen können. Gehen wir wieder zurück auf SQL Server 2012, weil es hat noch ein kleines, tolles Feature eingebaut. Ich sage, das ist meine Zielplattform, rechte Maustaste und Run Code Analysis. Und nun rattert er durch all meinen Code durch und überprüft Naming Conventions und andere Dinge und kommt dann hoffentlich mit einer kleinen Liste zurück. Und in dieser Liste sagt er mir, ich habe da festgestellt, diese Store Procedure, die hast du zwar durch den Debugger durchgelaufen, aber da besteht das Risiko, dass du Daten verlierst, weil das hier oben, das ist als VARCHAR50 deklariert und du arbeitest mit VARCHAR25 Variablen. Wenn das wirklich gebraucht wird, hast du ein Problem. Dann sagt er hier, machst du einen Cast von einem String auf einen Smallint. Wenn der zu groß wäre, könnte ich Daten verlieren. Da kann ich mir überhaupt die Frage stellen, wieso muss ich das als String eingeben? Auf der anderen Seite ist es ein Integer, das wäre eh gescheiter. Dann hier vergleichst du zwei Spalten. Die eine ist null deklariert. Null gleich null, das liefert nicht das, was wir gerne hätten. Hier müsstest du mit isNull oder mit is arbeiten, statt mit gleich. Und dann hier unten, das ist Performance-Optimierung, VARCHAR 2, das ist Blödsinn, mach einfach Charakter 2. Wir brauchen da mehr Zeit für den, oder mehr Overhead vom System, als es bringt. Und das Letzte, hier hast du ein Sternchen, Naming Convention sagt eigentlich, Sternchen hätten wir lieber nicht. Rechte Maustaste, Refactor, Expand, Wildcards, schwubbidiwupp, und dann wäre das Problem auch gelöst. Einfach schön, oder? Das ist das, was wir gesehen haben, also Import, dann Local Debugging und wir können es wieder runter deployen, nur die Changes. Das Ganze noch hier textuell, das könnt ihr dann nachlesen, das ist all das, was ich gezeigt habe. Und damit wäre ich vom Inhalt her am Schluss, möchte noch auf unseren Wettbewerb hinweisen, gibt drei Tages Training zu gewinnen bei uns. Es gibt ein Buch von Thomas Huber, ein persönlich signiertes zu gewinnen, plus einen Surface. Das Einzige, was man machen muss, ist Visitenkarte abgeben, zwei, drei nette Worte sagen und dann ist man mit dabei. Und in diesem Sinne möchte ich mich bedanken für die Zeit, hoffe, habe zwei, drei Dinge mitnehmen können und einen guten Frage, Frage tun dann da noch beantworten.